Räume an sich gibt es ja eigentlich nur noch die Chopinstraße, wo man sich auch aufhalten soll. Ist ja hier bei den Ärzten und so gar nicht gewollt. Also hier möchte auch uns ja auch keiner haben. Eigentlich sollen wir uns nirgendwo aufhalten, wenn es geht.
Die haben also eine Zunahme, eine Verzehnung bis Zwölffachung der Klientenzahlen. Ich denke, es ist eine riesige Lawine, die auf uns zurollt. Also habe ich schon Sorge, das muss ich sagen.
Ein Suchthilfesystem kann nicht auffangen, was eine Gesellschaft über Jahre hinweg übersehen oder ignoriert hat.
Es muss ja teilweise warm gemacht werden. Das machen sie halt nicht dort. Machen sie halt hier hinten und dann kochen die hier. Das ist total abgefahren.
Wenn man solche Räume macht, also das hört sich ja fast so an, wie dass das dann okay wäre für den Staat oder so. Wie nehmt nur die Drogen hier? Das ist uns dann schon bewusst, dass das so nicht gemeint ist, sondern dass es hier um die Hilfe geht, dass nicht noch mehr Tote gibt oder einfach, dass wir Stellen haben, wo wir noch hingehen können. Das ist ja eigentlich eine gute Sache.
Geächtet. Ein Feature von David Seeberg.
Der Leipziger Osten hat ein Problem. Eine Art Nachbarschaftskonflikt. Auf der einen Seite ein Kindergarten. Er ist in einem großen, schönen Gebäude in der Nähe der Dresdner Straße untergebracht. Die Kita hat einen weitläufigen Garten, in dem die Kinder spielen können. Der Garten ist durch eine mannshohe Mauer von einer öffentlichen Parkanlage abgetrennt. Marie Müllers Sohn besucht den Kindergarten. Sie zeigt mir die Mauer.
Und das ist unsere Kindergartenmauer hier. Das ist die vielbesagte Mauer. Und da geht man eben hier hinten hin. Ja, jetzt mal hier, hoffentlich dreht man nichts. Und hier kann man halt schön abstellen. Und dann fallen die Sachen aber eben auch schnell mal rein, leider Gottes. Na, und dann sind sie halt direkt bei den Kindern drüben.
Auf der anderen Seite Drogenkonsumenten. Denn wenn Marie Müller von Sachen spricht, dann meint sie Spritzbesteck, Alufolien, Drogentütchen. Täglich spritzen Suchtkranke hier Heroin, ziehen Crystal Meth, rauchen Cannabis und trinken Alkohol. Deshalb suchen die Erzieher dreimal täglich den Garten nach gefährlichen Gegenständen ab. Und das seit Jahren.
Die Kinder kriegen natürlich auch mit, wie die Drogenabhängigen sich dann verhalten, wenn sie die Drogen konsumiert haben. Ja, und da ist alles passiert. Mit Sex hinter der Mauer, auf Toilette gehen hinter der Mauer. Ne? Also die machen dort alles. Streiten, Messerattacken, Messerstechattacken, sodass die Polizei tausendfach schon gerufen wurde. Also wie gesagt, wir reden ja hier nicht über das vergangene Jahr, sondern es geht ja seit vielen, vielen Jahren so.
Vor gut einem Jahr hat Marie Müller darum beschlossen, gemeinsam mit anderen Eltern des Kindergartens aktiv zu werden. Mit Unterstützung der Linken stellte sie eine Anfrage im Leipziger Stadtrat. Sie forderten die Einrichtung eines sogenannten Drogenkonsumraums. An solchen Orten können Suchtkranke in einem professionell abgesicherten Umfeld Drogen konsumieren. Dr. Michael Kluge ist Suchttherapeut an der Uniklinik Leipzig. Er schildert seine Meinung zu Drogenkonsumräumen.
Also ich denke, so als Arzt bin ich persönlich der Auffassung, dass Drogenkonsumräume für Opiatpatienten gut sind, geeignet sind, eben im Sinne dieser Harm Reduction. Die Patienten können da spritzen mit sauberem Spritzbesteck, haben also nicht das Risiko, dass sich infizieren. Man kann die Szene auch ein bisschen von der Straße holen, hat ein bisschen Überblick, man kann ein bisschen schulend wirken auf die Konsumenten, safer use. Also dafür, finde ich, ist das durchaus eine geeignete Maßnahme.
In vielen deutschen Großstädten gibt es Drogenkonsumräume schon lange. In Sachsen und anderen CDU-regierten Ländern gestaltet sich die Sache allerdings schwierig. Warum das so ist, erklärt Juliane Nagel von der Linken dem Elternverband damals in einer E-Mail.
Ich beobachte die Debatte schon länger, hatte verschiedene Gespräche dazu und zudem setzt sich meine Partei, Fraktion, schon länger für die Schaffung von Drogenkonsumräumen ein. Unser letzter Versuch, auf Landesebene, ist schon länger her. Das Problem bei der letzten Initiative war, dass keine Kommune dafür Interesse signalisiert hat. Und dann kann die Landesregierung sich zurücklehnen und sagen, dass es keine Verordnung braucht, weil eh niemand einen Konsumraum will. Sprich, die Sache ist etwas zirkulär.
Ziel des Antrags war demnach, über die Stadt Leipzig Druck auf das Land Sachsen auszuüben. Infolgedessen sollte Sachsen eine Verordnung ausstellen, die einen Drogenkonsumraum in Leipzig erst möglich mache. Neben der Linken zeigten sich auch die Grünen, die SPD und die AfD offen für den Vorschlag, einen Drogenkonsumraum einzurichten. Leipzigs Sozialbürgermeister Thomas Fabian wies die Anfrage allerdings mit folgender Formulierung zurück.
Nein.
Schade für Frau Müller. Und schade für ihren Sohn und seine Erzieher. Hätte so ein Raum nicht den Problembezirk neben dem Kindergarten entlasten können? Und wie könnte man das Problem sonst lösen? Der Sozialbürgermeister Fabian erklärt dazu an anderer Stelle seine Antwort.
Die Leitlinie Repression der vom Stadtrat beschlossenen Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien sieht die konsequente Unterbindung von Szenebildung vor.
Repression bedeutet so viel wie die Verdrängung der Drogenkonsumenten aus dem öffentlichen Raum. Michael Weikert sitzt für die CDU im Leipziger Stadtrat. Er und seine Partei sind Anhänger von repressiven Maßnahmen.
Also das Problem, dass natürlich Anwohner gefährdet werden durch den aktuellen Drogenkonsum, da haben wir eine andere Auffassung als der politische Gegner an der Stelle, lösen wir damit, indem wir verstärkte Polizeipräsenz zeigen. Es kann nicht sein, dass Parkanlagen mehr oder weniger rechtsfreie Räume werden und dort dann munter Drogen verkauft, gekocht oder was auch immer werden, sondern da muss der Staat eingreifen. Schlicht und ergreifend. So schützen wir die Anwohner am besten.
Seit 4 Jahren wohnt Marie Müller ganz nah an den sogenannten Hotspots. Genauso lange beobachtet sie auch schon die Wirksamkeit von Repression und Polizeipräsenz.
Also, dass man die eben von einem Park in den nächsten irgendwie schiebt, meiner Meinung nach ist das keine wirkliche Lösung. Also jetzt haben sie zum Beispiel, gerade ist die Szene ein bisschen zerstritten, deswegen ist an unserem Kindergarten gerade ein bisschen Ruhe. Weil mittlerweile halten sie sich hier oben am Täubchenweg, wo der Skaterpark ist, und dort ist die nächste Kindertagesstätte, wo sie jetzt am Zaun quasi sich befinden. Und daneben ist die Wilhelm-Busch-Grundschule, die da ihren Spielplatz auch hinten dran hat. Also es ist genauso wieder, ne? Also es ist eine Verdrängung zum nächsten Park hin, was keine Lösung ist, weil es wieder im Prinzip öffentlicher Raum ist, der stark von Kindern und Jugendlichen benutzt wird. Und das ist eigentlich keine Lösung.
Die ganze Repressionsgeschichte scheint also auch etwas zirkulär zu sein. Zirkulär, weil die Drogenkonsumenten wiederholt von einem Ort zum anderen gedrängt werden. Nachdem ich mich eine Weile mit dem Thema Drogenkonsumräume beschäftigt habe, wird mir eines klar. Die einzigen, die bei der Debatte nicht zu Wort kommen, sind die Drogenabhängigen selbst. Aber wer sind eigentlich die, über die wir hier sprechen? Die, die im Leipziger Osten von einer Ecke in die nächste gedrängt werden. Und was nehmen die? Wie sieht die Szene im Jahr 2018 in Leipzig eigentlich aus und was hat sich in den letzten Jahren verändert? Ein kleiner Exkurs.
In Leipzig haben sich 2016 knapp 4000 Menschen wegen Suchterkrankungen in Beratungsstellen gemeldet. Fast die Hälfte der Gemeldeten ist alkoholabhängig. Die andere Hälfte konsumiert illegale Substanzen. Konkret sprechen wir hier von Cannabis, Heroin und Methamphetaminen. Die meisten der Betroffenen sind Mischkonsumenten, lassen sich also nicht fest einer Substanzgruppe zuordnen. Letztes Jahr sind offiziell 10 Menschen aufgrund von einer Überdosis gestorben. Besorgniserregend ist der rasant wachsende Konsum von Crystal Meth. Dazu die Suchtbeauftragte der Stadt Leipzig, Silvia Lein.
Also wir beobachten in den letzten Jahren eine Verschiebung innerhalb der einzelnen Substanzen, obgleich Alkohol auch nach wie vor die am häufigsten konsumierte Substanz in Leipzig ist, verschiebt sich der Anteil der Alkoholkranken doch eher nach unten und der Anteil von Abhängigen von illegalen Substanzen nimmt zu. Was die Anzahl insgesamt anbelangt, hatten wir, ich meine, 2011 einen sehr sprunghaften Anstieg von Crystal-Konsumenten, der sich so bis 13, 15 hingezogen hat. Wir haben jetzt insgesamt 750 Crystal-Konsumenten in Suchtberatungs- und Behandlungsstellen. Also der Anteil der Heroinabhängigen ist nach unten gegangen, also auch nicht nur insgesamt eine Verschiebung, sondern auch innerhalb von illegalen Substanzen eine Verschiebung hin zu mehr Crystal- und weniger Heroinabhängigen.
Es sind also Heroin- und Crystal-Meth-Abhängige, die den Erziehern Arbeit und den Eltern Sorge bereiten. Ich frage mich, was die Suchtkranken von einem Drogenkonsumraum halten würden, wie sie über die Verdrängung und über Spritzen im Kindergarten denken. Das möchte ich herausfinden. Die Suchtberatungsstellen vermitteln mir keinen Kontakt. Ich will auch nicht vor dem Eingang der Hilfeeinrichtung rumlungern und Leute anquatschen. Deshalb gehe ich auf die Szene zu. An einer Parkbank, gleich neben der Mauer des Kindergartens, steht eine Gruppe von Leuten. Ich kann ihnen ihre Krankheit ansehen. Graue Gesichter, verzerrte Blicke. Wie geht man das an?
Hi. Ich bin auf der Suche nach einem Drogenkonsumenten. Hat irgendjemand von euch Lust, sich ein bisschen mit mir zu unterhalten? Ich bin vom Radio.
Mit dir wird hier niemand sprechen.
Alles klar. Unangenehm. Ich lasse den Blick über die Runde schweifen und möchte gerade abdrehen, als eine Frau sich plötzlich bemerkbar macht.
Worum geht es denn?
Naja, um Drogenkonsumräume und so.
Ja, na gut, warum nicht?
Wann würde es dir passen?
Übermorgen zur selben Zeit?
Alles klar.
Okay.
Und 2 Tage später lerne ich Sandra dann richtig kennen. Sie ist 31 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern, hat mit 13 angefangen zu kiffen, mit 15 das erste Mal Heroin probiert. Sie wusste damals nicht, worauf sie sich einlässt. Seitdem ist sie abhängig. Sie hat etliche Entzüge hinter sich. Vor einem Jahr kam dann noch Crystal dazu. Sandra erklärt mir, warum die Szene sich hier aufhält. In der Nähe ist eine Arztpraxis, die Substitutionsmittel ausgibt. Suchttherapeut Michael Kluge erklärt, was das für die Suchtkranken bedeutet.
Sie konsumieren also ein Ersatzprodukt, auch ein Opiat, was auch wirksam ist, das Polamidon bei uns hier in Deutschland meistens oral. Sie trinken das also. Sie haben dadurch keine Gefahr, dass sie sich infizieren. Und es kommt dadurch zu einer Verbesserung des Gesundheitszustands und vor allem auch, es bietet sich die Möglichkeit einer sozialen Normalisierung.
Jeden Tag bis exakt um 11 Uhr mittags können sich die Substituierten hier das Medikament abholen. Eine 5-minütige Verspätung kann schlimme Folgen haben.
Wenn ich dann nicht komme, muss ich dann natürlich jedes Mal an dem Tag dann gleich das Heroin kaufen. Sonst geht es einem wirklich schlecht. Das hatte ich jetzt gerade gestern, deswegen geht es mir heute noch nicht so gut. Vorhin sitzt gerade getrunken, aber das braucht immer bei mir ein paar Stunden, bis es dann wieder mein Körper so in Normalform ist.
In Leipzig gibt es nur 2 Arztpraxen, die das Substitutionsmittel ausgeben. Ganze 15 Ärzte wären theoretisch dazu berechtigt. Aber Opiatpatienten sind schlichtweg unpopulär, weil sie andere Patienten abschrecken. Michael Kluge erklärt,
also man muss sich als Arzt, der ja auch Unternehmer ist, natürlich überlegen, will ich diese Patientengruppe haben und verzichte sozusagen auf die anderen, die sicherlich etwas einfacher zu handeln sind.
Die Folge? Eine Überbelastung von 2 Standorten in Leipzig. In der anderen Praxis wird das Medikament zahlungspflichtig verschrieben. Hier an der Dresdner Straße bekommen die Suchtkranken das Mittel täglich bis 11 Uhr direkt ausgehändigt. Danach bilden sich Klicken von Suchtkranken.
Klar sind wir hier wegen dem Medikament. Wir kommen alle hier früh her und wollen eben alle nicht sofort wieder nach Hause und setzen uns automatisch dort ein bisschen hin. Von Freundschaft kann man hier zwar nicht großartig reden, aber man hat schon dann eben ein bisschen Kontakt. Und dann wird natürlich auch was verkauft. Also hält man sich natürlich dort auch ein bisschen auf.
Das ist auch ein Grund, warum die Suchtkranken sich gerade hier im Leipziger Osten aufhalten. Ich frage Sandra, ob sie sich im Klaren über das Problem mit dem Kindergarten ist.
Natürlich, großes Thema. Also jetzt zur Zeit ist es wahnsinnig auffällig, weil das Ordnungsamt fast täglich herkommt und die Leute hinten aus dem Busch jedes Mal nur vorschickt. Mehr können sie ja nur auch nicht machen. Die können es nicht verbieten, dahinter zu gehen, aber sagen jedes Mal, wir sollen da rausgehen. Naja, ansonsten kommen sie nur, wenn man auf der Bank irgendwie falsch sitzt. Aber in den letzten Tagen, also da gab es Tage, da sind die jede Stunde hergekommen und wieder nur die Leute rausgeschickt aus dem Busch. Und mehr können sie ja nur eben nicht machen. Also nicht, dass die mit uns reden würden oder so. Warum das? Es gibt bestimmt manche Leute, die wissen das nicht. Wir machen das einfach, was die sagen. Und dann sind die weg und dann gehen die ersten Leute wieder rein. Das ist eben ganz schwierig zu verhindern.
So läuft es also ab, wenn das Ordnungsamt vorbeikommt. Sandra erzählt mir auch, was passiert, wenn die Polizei Kontrollen durchführt.
Und das ist auch so oder so. Wir sehen die ja schon von Weitem kommen. Also für uns ist das von Weitem, diese paar Meter ab der Straße. Und in dieser Zeit sind natürlich alles, was die Leute haben, entweder im Mund verschwunden oder oft auf der Erde. Da können sie dann auch nicht sagen, hier, das war deine Tüte, wenn sie es nicht gerade gesehen haben. Geringe Chance, dann bei den Leuten auch wirklich was anzufinden. Also vielleicht dann, wenn man mal ein Messer oder so hier einstecken hatte, dann haben sie es da geschafft, ein paar kleine Anzeigen rauszuquetschen. Aber ansonsten hat das nicht viel Sinn, weil wir rechnen natürlich auch damit. Wir sind ja nur auch nicht gerade erst neu. Wir wissen natürlich, dass es passieren kann. Dementsprechend ist das auch an Stellen, wo die Polizei nicht sofort hingucken darf.
Ich habe jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie die repressiven Maßnahmen der Stadt in der Praxis vonstatten gehen. Mich interessiert, was Sandra von einem Drogenkonsumraum halten würde.
Naja, ich würde das an sich gut finden. Weil es gibt viele Leute, die sich zwar spritzen wollen, es aber einfach nicht können. Und wenn dann jemand da ist oder auch das Zubehör, Kostet ja auch Geld. Die Kanülen kosten Geld, die Pumpen kosten Geld. Du kannst zwar, also in der Schopengstraße zum Beispiel, kannst du das tauschen gehen, deine alten Spritzen gegen das neue, aber das machen nur auch nur ein Teil der Leute, haben auch Lust, jedes Mal dort am Bahnhof zu fahren, in die Schopengstraße und dort alles zu tauschen. Das ist auch nicht immer angenehm. Und ich weiß ganz genau, dass es viele Menschen dann gibt, die dann irgendwelche, also ihre uralt nehmen, wo es wirklich schon total stumpf ist. Und da noch mal reingehen, wo du bestimmt fast stirbst mit so stumpfen Nadeln. Die zerstören sich nicht nur ihren Körper, die tun auch dann dreckiges Zeug nehmen. Also es gibt ganz schlimme Beispiele, die dann wahrscheinlich sogar auf der Erde noch gucken, ob sie irgendwelche Kanülen finden, die die Krankheiten haben. Fast alle haben Hepatitis, also C jetzt. Also da ist natürlich so Raum, wo die wissen, ich bekomme dort mein sauberes Zeug und so. Im Notfall ist sogar jemand da. Und es gibt da wirklich sehr viele kranke Leute, die diese Spritzen, die der Hoffnung verloren haben. Das wäre schon ein Stück Hoffnung vielleicht, dass uns der Staat nicht ganz, also dass wir nicht wirklich ein egal sind und nur als Last gesehen werden.
Ein Argument der Gegner von Drogenkonsumräumen lautet häufig, dass diese den Konsum noch verstärken würden. So lässt sich Leipzigs Polizeisprecher Andreas Löpki zum Thema Drogenkonsumraum zitieren.
Ziel ist es, ein unabhängiges und suchtfreies Leben zu ermöglichen und eben nicht die Schaffung von Strukturen, die das Ganze noch befördern.
Sandra jedoch ist sich bewusst, dass ein Drogenkonsumraum keine Ermutigung zum Spritzen, sondern Hilfe darstellt.
Also das hört sich ja fast so an, wie dass das dann okay wäre für den Staat oder so. Wie nehmt nur die Drogen hier? Das ist uns dann schon bewusst, dass das so nicht gemeint ist, sondern dass es hier um die Hilfe geht. Dass nicht noch mehr Tote gibt oder einfach, dass wir Stellen haben, wo wir noch hingehen können. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Ich denke mal, dass sich das auch die Zahl dann verringern würde, dass es nicht so viele Tote gibt.
Es gibt verschiedene Ursachen für das Problem im Leipziger Osten. Eine Stadt im Wandel, die kaum noch Leerstand und Rückzugsorte für soziale Randgruppen bietet. Steigende Mieten, unwillige Ärzte und hochgefährliche neue Substanzen auf dem Drogenmarkt. Es gibt allerdings auch verschiedene Möglichkeiten, einem Konflikt zu begegnen. Und wenn Maßnahmen über Jahre ein Problem nicht lösen, dann sollte man über neue Wege nachdenken. Kann ein Drogenkonsumraum Frau Müllers Problem lösen? Kann er Sandra ein besseres, vielleicht sogar ein längeres Leben ermöglichen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass es einen Versuch wert ist.